Ann-Kathrin heute sehr busy.
Er bringt einem diese schrecklichen Szenarien nahe, ohne selber schrecklich zu sein, aber auch ohne, dass er was verharmlost.
So, und jetzt sind wir mittendrin im Agenten-Thriller.
Der hat einfach etwas so Schwebendes, dem man sich so gern anvertraut und von dem man sich tragen lässt.
Waren sie ein Liebespaar?
Das ist nicht einmal alles so klar. Also entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht.
Presse Play. Die Bücherei.
So, ich platze jetzt einfach mal rein und behaupte dreist, dass wir diesmal zwei wirklich tolle Bücher mitgebracht haben. Und natürlich ein tolles drittes, das sie Ann-Kathrin vorstellt.
Da könnte es jetzt sein, dass ich dir widersprechen muss diesmal. Ich nehme an, wir haben vielleicht ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit über das erste Buch, könnte ich mir vorstellen. See der Schöpfung von der amerikanischen Autorin Rachel Kushner.
Und es ist ja so, dass ich sehr, sehr oft sehr neugierig bin und denke, was wird die Ann-Kathrin wohl zu diesem Buch sagen? Aber in dem Fall war ja immer eigentlich sicher, dass es dir auch gefällt. Da habe ich mich also getäuscht. Gut, eine Debatte.
Schauen wir mal. Das zweite Buch, das kommt vom ukrainischen Autor Serhei Jardan. Das ist ein kleiner Geschichtenband, den er herausgebracht hat. Vielleicht gleich zur Erinnerung, Jardan ist vielen Leuten, die ihn vorher als Autor nicht kannten, ein Begriff geworden, dadurch, dass er seit Beginn des Ukraine-Kriegs ganz stark aktivistisch unterwegs ist, auch also als Helfer, als Sprachrohr für die Ukraine. Er hat dann auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen und ist freiwillig an die Front gegangen. Das heißt, in den Bürodienst irgendwie in Verbindung mit der Front, ist also wirklich vom Autor zum Kämpfer geworden. Genau, und hat trotzdem jetzt ein kleines Buch ausgebracht.
Und es ist, wenn dann nur auf eine sehr vermittelte Art und Weise, aktivistisch. Im Gegensatz zu Rachel Kushner, die nun wirklich aktivistisch unterwegs ist. Ich glaube, wir stellen sie jetzt einfach kurz vor. Rachel Kushner ist in den USA geboren, 68, also ist sie so alt wie ich, und ist mit ihren Eltern als junges Mädchen im Wohnwagen durch die USA gezogen und ist dann in San Francisco aufgewachsen. Gelesen habe ich von ihr bis jetzt Der Flammenwerfer. Das ist 10 Jahre her, ich kann mich nicht mehr ganz genau an das Buch erinnern, aber es hat mich damals schon ziemlich geflasht. Eine junge Frau auf ihrem Motorrad, sie war selber Motorradfahrerin und düst durch die Welt und ist dann irgendwann in Florenz mit irgendeinem reichen Erben und es gibt alle möglichen Verwicklungen und lauter Geschichten in den Geschichten drinnen. Es ist wahnsinnig flott.
Und sie ist ganz ausgesprochen frankophil. Das merkt man schon an früheren Büchern, wo sie immer wieder Bezüge zu Frankreich hat, zu französischen Künstlern, Intellektuellen. Und das hier jetzt, See der Schöpfung, ist ein Frankreich-Roman, spielt in Frankreich, handelt von Franzosen und von einer Amerikanerin.
Und das kommt auch jetzt gleich in unserem Ausschnitt vor, den wir hier bringen.
Mein erster Kontakt mit Lucien Dubois war ein sogenannter Kaltaufriss gewesen. Ich hatte mich ihm in der Öffentlichkeit genähert, in Paris, als Fremde. Das war 6 Monate her. Er stand in einer Bar in der Nähe der Place de Vosges und spielte Flipper, einen Fedora auf dem Kopf, als wähnte er sich in einem Nouvelle Vague-Film von 1963. Ich wusste viel über ihn, auch, dass er eine gewisse manierierte Liebe zum alten Paris hegte und die Realität als Inszenierung in Schwarz-Weiß betrachtete. Die Wahrheit ist, dass diese Schwarz-Weiß-Filme selbst damals, als Jean-Luc Godard und Leute wie er sie drehten, mit den Fedora-tragenden und wie Gangster sprechenden Schauspielern schon artifiziell waren. Ich ging also in diese Bar, unweit der Place de Vosges, setzte mich und bestellte einen Pastis. Ich trug enge Jeans mit Hosenträgern. Mein weißes T-Shirt war fadenscheinig, dünn und durchsichtig. Die Hosenträger rahmten meine großen Brüste ein, die keinen BH nötig haben. Sind meine Brüste echt? Spielt das eine Rolle?
So, die Ich-Erzählerin, von der wir gerade gehört haben, ist eine amerikanische Agentin, die den Auftrag bekommen hat, eine Gruppe von linksradikalen, anarchistischen Öko-Aktivisten zu infiltrieren. Und der Weg in diese Gruppe führt über den gerade erwähnten Mann, Lucien Dubois, das ist ein Freund des Gruppenführers, und sie reist ihn am Anfang des Romans auf, beginnt eine Liebesbeziehung mit ihm und schafft es auf diesem Weg eben in diese Kommune hinein zu gelangen und die auszuspionieren. Ihr Auftrag ist, Aktionen, Gewaltpläne dieser Gruppe aufzudecken für ihre Auftraggeber, von denen man nicht genau erfährt, wer sie sind.
Und letztendlich stellt sich auch heraus, es ist nicht ganz so einfach. Also sie ist gar nicht mal dafür da, aufzudecken, sondern sie soll dann mehr machen.
Ein bisschen mehr, denn wenn sie nichts findet, dann darf sie auch ein wenig nachhelfen.
So, und jetzt sind wir mittendrin im Agenten-Thriller, den ich ursuper gefunden habe, nicht nur, weil es ein Agenten-Thriller ist. Man folgt dieser Frau und all ihrer Kommunikation mit den Auftraggebern, wie sie sich irgendwie einschleicht, wie sie sich in E-Mails hackt, wie sie ihre Satellitenantennen aufstellt, um irgendwie noch im letzten Winkel von Frankreich tolle Verbindung zu haben. Und die Frau ist sehr cool. Die Frau ist durchaus schwierig und mit ihr ist nicht gut Kirschen essen und eigentlich ist sie auch unsympathisch. Das kommt irgendwie auch noch dazu. Und auf der anderen Seite haben wir diese linke Bewegung. Und diese linke Bewegung ist nicht einfach eine linke Bewegung, sondern es gibt ganz viele verschiedene Facetten. Da gibt es einen alten 68er, der die abstrusesten Thesen über die Menschheit hat. Im Grunde genommen sagt er, Neandertaler waren eigentlich das Um und Auf und wir hätten alle Neandertaler werden sollen und stattdessen wurden wir Homo sapiens und deswegen sind wir so getrieben und machen die Erde zunichte und wir müssen unser Neandertaler-Erbe wieder entdecken. Ein paar Prozent haben wir, ja.
Der gehört ja nicht direkt zur Gruppe, sondern ist ihr Mentor aus der Ferne, der wohnt in einer Höhle, der wohnt tatsächlich mittlerweile in einer Höhle, kommt aber durchaus raus und schreibt außen dann seine E-Mails im Haus seiner Tochter. Das ist ein Mentor mit sehr spirituellen Ideen, der eben ein enttäuschter 68er ist eigentlich und sich zurückgezogen hat so in seine spirituellen Welten und er ist im Kontakt mit dieser jungen Gruppe an Linksradikalen.
Genau, und da gibt es noch einen anderen Alten, mit dem diese Gruppe ebenfalls in Kontakt ist. Der ist sehr pragmatisch, der ist eher so nach dem Motto, ja, sollen die ruhig die Landwirtschaft verändern? Hauptsache, es wird überhaupt was angebaut, weil die Stadt ist das Übel und das Land, wo angebaut wird, ist der Segen. Das ist irgendwie so seine Idee. Und dann gibt es eben diese linke Gruppierung, die alles gemeinschaftlich teilt und unsere Agentin kommt dorthin und was sieht sie dort?
Eine junge Frau, die den Guru, den Gruppenführer mit Kaffee bedient und die anderen Männer, die sitzen alle zwischen Büchern. Es ist auch irgendwie so eine ganz alte Welt, die aus lauter Printprodukten besteht. Sie haben eine Bibliothek mit 5000 Büchern. Also man fragt sich wirklich, wie diese 20- bis 30-jährigen Linksradikalen ticken. Sie kommen zumeist aus gutem Hause und es klingt alles wahnsinnig retro.
Es ist retro, weil sie versuchen ja irgendwie wie eine neue alte Welt aufzubauen. Also nach dem Motto, der entwickelte Kapitalismus ist zu Ende, was kommt jetzt nach? Und jetzt sage ich mal kurz, warum ich das so super finde. Weil sie auf der einen Seite diese ganzen Linken mit all den Problemen, die diese linken Gruppierungen haben, schon aufdröselt. Ich meine, ich kenne das, ich war als Studentin in einer Basisgruppe und es ist genau so. Ja, diese informellen Strukturen, die dann unglaubliche Hierarchien schaffen, die dann aber nicht bekämpft werden können, weil sie eben informell sind. Diese autoritären Typen, die unterbrochen was den Schnabel offen haben und die Frauen nicht zu Wort kommen lassen. Und dieser Zerfall auch von Gruppierungen, wenn sie nicht wirklich in die Aktion gehen. Also da gibt es vieles, 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 was sie so aufgreift. Und auf der anderen Seite ist das ja ein linkes Buch. Es ist ein Buch, das große Sympathien hegt dann auch wieder für diese Figuren, aber trotzdem aufplattelt, was da alles schiefläuft. Und dazu muss ich sagen, sehr humorvoll aufplattelt, weil es ist ja gerade diese Rich Kids, die da die Rebellen spielen und dann eigentlich den reichen Papa in der Hinterhand haben. Das ist ja zum Teil wahnsinnig komisch. So, jetzt bin ich neugierig, was du sagst, was schlecht ist an dem Buch.
Also ich denke, ich sage mal, warum ich es nachvollziehbar finde, dass Rachel Kushner ihren Roman in Frankreich angesiedelt hat, in dem es ja um linksradikale Gruppierungen geht, um sektiererische. Weil man in Frankreich, also im letzten halben Jahrhundert, also besonders stark sieht, wie sich in gewissen Bereichen der Globalisierungskritik, der Elitenfeindlichkeit, der Kapitalismuskritik bestimmte rechtsradikale und linksradikale Tendenzen bei gewissen Gruppen überschnitten haben oder irgendwie berührt haben. Und wo es dann eben auch sein kann, dass linksradikale anarchistische Ökoaktivisten Seite an Seite mit Landwirten auf die Straße marschieren, gegen den Staat, gegen die Behörden. Man hat es auch bei den Gelbwesten gesehen, dass die da gemeinsam marschieren. Mhm. Und einfach gewisse Überschneidungen im Feind haben, ja, in dem, wogegen sie kämpfen.
Also das wäre dieser Jean, der sich so quasi ein bisschen an die Landwirte anbietet und sagt, es ist ja wurscht, wenn sie rassistisch sind, aber hauptsache sie das bestellen ist, das Land. Ja.
Genau, das ist der zweite Alt-68er, der da ein bisschen zum Vermittler wird. Allerdings kommen mir diese Gruppen und diese Personen, über die sie schreibt, extrem unglaubwürdig und ungreifbar vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses linksradikale Kommünchen, das schon vor 40 Jahren so existieren konnte und wo quasi alle Klischees aufgezählt werden, die man von der Kritik an solchen linksradikalen Kommunen kennt, dass die jetzt so existiert oder vielleicht wenn sie existiert, ist sie nicht repräsentativ. Also weiß ich nicht, warum man so ein Sittenbild im Jahr 2010 oder was oder im im 21. Jahrhundert ansiedelt. Also die wird es schon geben, aber die sind nicht repräsentativ. Und dann kommt mir einfach das ganze Frankreich-Bild, das sie hat, ja, ein bisschen so eben wie das von, wie man sich es von amerikanischen Touristen vorstellen kann, die dann halt nach Frankreich kommen und dann kommt der Pastis dauernd vor. Also gut, sie trinken ihn immer noch stark, das stimmt schon. Aber trotzdem, es wird halt ein Klischee aufs andere gesetzt. Dann heißt es über irgendwelche Reichen, die das sind Leute, die mit der Concorde fliegen. Die gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und so geht es irgendwie Schlag auf Schlag. Was war da noch? Ja, Mademoiselle, sagen die Männer so oft. Ja, Madame, Mademoiselle, es stimmt schon. Es wird noch verwendet, ja. Aber trotzdem, sie versinkt total in Klischees und das interessanterweise, wo sie eigentlich Klischees aufs Korn nehmen will.
Also ich finde gerade diese Kommune extrem spannend. Das muss ich sagen. Also in ihrer Verzopftheit. Das ist tatsächlich etwas, was ich erwarten würde, was passiert. Und das Lustigste ist ja auch immer, wie dieser Pascal permanent auf jeden Widerspruch irgendwie eine völlig verschrobene Antwort hat. Und ich habe ihn so wiedererkannt. Ich kenne diesen Typ so gut. So gut. Und er ging mir immer schon auf die Nerven und sie sind immer noch da. Ja? Und ich verstehe dieses Buch bis zum gewissen Grad, also dieser politische Teil des Buches, ist so ein bisschen eine Warnung an die Linke. Wo kann man sich verrennen? Wo geht's nicht weiter? Weil das ist so, jetzt ganz global gesehen, nicht weitergeht, dass wir irgendwas tun müssen, das ist klar. Aber diese Angebote, die hier geboten werden, das passt so nicht. Oder so, wie sie exekutiert werden, wie sie ausgeführt werden, das passt so nicht. Aber es gibt doch sehr, sehr viele Denkschubser, die in diesem Buch drinnen sind, wo man sagen kann, okay, die Figur ist echt, Entschuldigung, danke, nein, aber Überlegungen sind viele drin,
aber das werfe ich dem Roman auch vor, dass ich ihn finde, dass er sehr, sehr abstrakt dann letztlich agiert, also starkes Kopfgebilde ist. Zum Beispiel dieser Pascal Balmy, der da als Guru behauptet wird, wird für mich nicht greifbar als Guru in also seinen Eigenschaften.
Für mich sind das
einfach so eben totale Stereotypen, die da aufgezählt werden. Aber ich meine, dass diese junge Dame dann den Kaffee bringt, diesen Männern, die in der Stube sitzen, in der Denkstube und ihre Aktionen planen, dass ich meine, das ist schon wieder so stereotyp, dass ich das Interesse nicht sehe, also den Gegenwartsbezug nicht sehe. Und dann das andere Element.
Na gut, wobei es sind ja nicht nur, das muss ich schon sagen, es gibt schon auch eine sehr starke Frau in dieser Community, das ist in der Kommune, die Sachen am Markt verkauft zum Beispiel. Also so einfach ist es jetzt auch wieder nicht.
Also du hältst die für glaubwürdig, diese Kommune?
Ich halte diese Kommune, ja, inklusive dieser Exklusivität, die da predigen. Und ich finde vor allem, also wie gesagt, diese Rich Kids Geschichte, ja, dass das natürlich einer aus der absoluten Oberschicht ist, der da als linker Führer auftritt, ja, das finde ich ebenfalls total glaubwürdig. Und wie gesagt, sehr, sehr komisch. Ich meine, natürlich überzeichnet sie dazwischen, das ist ja auch der Witz des Ganzen. Also ich habe manchmal wirklich lachen müssen bei diesem Buch.
Lachen kann man schon immer wieder mal. Es ist auch ganz, ganz witzig, aber jetzt auch nicht besonders raffiniert, den Welbeck als Michel Thomas einzuführen, den Autor, der dann recherchiert für seine Romane Serotonin vernichten. Da hat er ja stark die Landwirtschaft thematisiert, ist dann auch zur Landwirtschaftsmessen gegangen und der taucht hier als Michel Thomas auf. Also es sind schon Figuren, die irgendwie so auch realen, also Anspielungen sind auf reale. Der Guy de Boris, tatsächlich auf den sich diese zwei Alt-68er beziehen, da ist tatsächlich ein bekannter Künstler und Revolutionär gewesen in den 60er Jahren. Und beim Bruno Lacombe, da bin ich jetzt ganz vorsichtig, weil ich jetzt mich nicht auseinandersetzen wollte weiter mit der Philosophie des Bruno Latour, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht auch eine Anspielung drinsteckt. Und diese Figur von Bruno Lacombe, der in der Höhle lebt, also die habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, warum sie die einführt und welchen Bezug die Ich-Erzählerin letztlich zu dem hat und warum er uns interessieren soll, weil er meines Erachtens einfach vielleicht menschlich verständlich ist, aber intellektuell ein totales Geschwurbel verzapft. Von diesen Neandertalern, die bessere Spezies waren und dann die Sterne, die er da einbringt und wie wir die Vergangenheit in uns tragen, Genom und die Vergangenheit irgendwie nutzen müssen, um die Zukunft zu gehen. Und dass der ernst genommen wird von diesen Ökoaktivisten, kann ich schon einmal überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass die Ich-Erzählerin eine gewisse geistige Beziehung zu ihm entwickelt, indem sie immer seine E-Mails liest und irgendwie eine emotionale Nähe zu ihm entwickelt.
Man darf ja nicht vergessen, dass diese Ich-Erzählerin ja auch eine total gebrochene Frau ist. Also die ist ja nicht so einfach. Sie ist auf der einen Seite diese coole Agentin mit tatsächlich Fake-Brüsten, die aber, muss man sagen, erstens ununterbrochen andere Frauen beurteilt. Also sobald sie irgendeinen Film sieht, irgendeine Frau taucht irgendwie auf, sagt sie, ja okay, die ist jetzt nicht sehr gut gealtert. Oder sie sagt, ja, die Brüste hängen aber schon ziemlich tief runter. Ja, und
ja, da merkt sie schon, Zynikerin.
Eine unglaubliche Zynikerin, aber auch deswegen, weil sie selber in diesem, wie es manchen Frauen passiert, in diese Patriarchatsfallen einfach reinkippen, obwohl sie glauben, sie sind über diese Geschichten erhaben. Und das stimmt halt einfach nicht. Die wurde einfach auch eingefangen. Und ich finde das eine schöne, schöne Beobachtung, wie die immer irgendwie so rumurteilt. Das macht sie nämlich bei Männern nie. Das macht sie nur bei den Frauen. Und dann, wie sie versucht, ihre Handlungsweisen zu rechtfertigen, das ist jetzt auch komplett abstrus. Also im Grunde genommen ist in diesem Roman handeln alle komplett abstrus. Aber wir sind so abstrus. Das ist für mich das Interessante daran. Wir sind so abstrus. Das ist ja, jeder versucht sich selber zu rechtfertigen, jeder baut sich seine eigene Ideen und seine eigene Echokammer und bewegt sich da drin.
Trotzdem schafft sie es nicht, für mich schafft sie es überhaupt nicht, diese Personen interessant zu machen, weil außer, dass sie halt kurios sind, sie bleiben Kunstfiguren für mich. Und das Einzige, wo immer wieder mal so ein kleiner, dann doch was hängen geblieben ist bei mir, sind da so diese menschliche Spuren, wo doch eine Spurperson vielleicht entsteht. Beim Bruno Lacombe zum Beispiel, bei dem Mann, der sich in der Höhle verkrochen hat, kommt dann so raus, was da quasi der Anlassfall, also der Grund war für seinen Rückzug aus der Zivilisation. Man kann jetzt sagen, auch wieder das Klischee, ein Trauma, ja. Aber das ist schon ein Detail, das mir gefallen hat. Dieser Bruno hat seine, glaube ich, 8-jährige Tochter durch einen Traktorunfall verloren, an dem letztlich er schuld war, weil er eher als unerfahrener Städter da auf Land gezogen ist und dann die quasi verklärend Landwirtschaft betrieben hat, ohne sich auszukennen. Das Kind auf den Traktor gesetzt und das Kind ist verunglückt, weil der Traktor am Abhang stand und umgekippt ist. Und davon erholt er sich offenbar nicht mehr. Und das ist schon ein Bild auch für diese totale Verblendetheit auch, diese ideologische, wo man sich eben aufs Land flüchtet und da wahnsinnig viel reinprojiziert und eigentlich völlig hilflos dort ist und nur Unheil anrichtet am Ende. Das ist so ein Moment, wo dieser Bruno Lacombe ein bisschen Fleisch für mich bekommt, aber insgesamt bleiben die Figuren für mich viel zu unglaubwürdig, wie ich gesagt habe, nicht zu fassen richtig. Und das muss nicht in jedem Roman eine Schwäche sein. Aber bei ihr, bei dieser Autorin, Rachel Kushner, verstehe ich nicht, worauf sie hinaus will. Will sie einen Gegenwartsbezug? Also will sie etwas über unsere Gegenwart aussagen? Dann kann sie natürlich auch die Parodie einsetzen und die Übertreibung. Aber ich sehe einfach hier nur Stereotype, nur Klischees. Also nichts, was ich schon ganz oft in der Form gehört habe. Und es wird mir nicht neu gezeigt. Verstehst du, was ich meine? Es wird nicht neu gezeigt. Es wird letztlich nur einfach in gewissen Klischees behauptet.
Also wie gesagt, ich habe etliche Figuren schon wieder erkannt. Die gibt's einfach wirklich. Natürlich kann man sagen, die sind Klischees, wie vieles halt Klischee ist. Aber allein schon diese Agentin ist überhaupt nicht klischeehaft. Das kann man einfach nicht sagen.
Dieser Kunstfigur?
Ja gut, ich mochte diese Kunstfigur, wenn du sie Kunstfigur nennst. Ja, natürlich ist es ist Kunst. Und letztendlich hat es einen starken Gegenwartsbezug für mich. Es ist im Grunde genommen ein Buch, das sagt, okay, wir müssen was tun. Da sind ein paar Denkansätze. So geht's aber nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und das finde ich irgendwie einen guten Kommentar zur Lage.
Okay, gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass es als Diagnose über die Aporie gewisser linker Kreise vielleicht ganz tauglich ist.
Ann-Kathrin, heute sehr bissig. Na gut, wir gehen zum nächsten Buch. Vielleicht magst du ein bisschen den Autor vorstellen, weil du hast dich näher mit ihm beschäftigt.
Sergei Jardin. Ja, der ist in den 90er Jahren, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, als junger Autor aufgetreten, halt in diesen chaotischen 90er Jahren. Er hat verschiedene Genres praktiziert, also auch Musiker. Jazz im Donbass ist einer seiner Romane. Also es geht immer wieder um Männer, die halt junge Männer, Frauen auch, aber vor allem junge Männer, die sich eben durch dieses Chaos wursteln. Ja. Es ist immer sehr menschlich.
Du hast diesen Roman Internat von ihm irrsinnig mögen, habe ich einem Artikel entnommen.
Ja, das ist der Roman, über den ich ihn kennengelernt habe. Der ist kurz nach dem Beginn des Konflikts im Donbass entstanden oder wenige Jahre danach, ich bin mir nicht sicher, 2017 glaube ich. Und der handelt von einem Lehrer, der übrigens auch in dem Geschichtenband vorkommt, den wir jetzt besprechen werden, ja? Pavlo Ivanovic, der mitten im Konflikt, mitten in den Gefechten seine Neffen holen soll aus der belagerten Stadt und sich quasi durch das Kriegsgebiet kämpft. Und diese Reise, diese Odyssee wird beschrieben, wie er dann mit dem Buben zurückkehrt. Und dieser Roman hat mich wahnsinnig berührt. Er bringt einem diese schrecklichen Szenarien nahe, ohne selber schrecklich zu sein, aber auch ohne, dass er was verharmlost. Und das ist eine starke Kunst, finde ich, dass du, auch wenn du etwas ganz, ganz Grässliches schilderst, dich nicht reinziehen lässt. Ja, das kann auch eine eigene Kunst sein, dass quasi das Grässliche, die den ganzen Stil infiziert, die ganze Denkweise, die ganze Kunst, die du machst. Ja. Und bei ihm ist es aber anders. Es bleibt immer so ein Gegenraum erhalten. Ja? Das sind so kleine Naturschilderungen dazwischen. Es wird immer an den Alltag zwischendurch mal erinnert. Es kommen so Alltagssplitter, die das normale Leben, wie es sein könnte, das Friedliche hereinholen. Und auch die Menschen behalten so einen positiven Kern. Mhm. Und das ist etwas, was seine Bücher sehr berührend macht. Das sieht man auch in diesen neuen Geschichten, die er jetzt veröffentlicht hat, finde ich.
Ja, dann hören wir eine Passage aus einer Erzählung.
Er schlief auf dem Fußboden. Irgendwie bildete er sich ein, dass es auf dem Fußboden sicherer wäre. Über ihm dunkelten die Fenster. Sie dunkelten im ganzen Gebäude. Niemand in der Stadt schaltete abends die Lichter an. Ihm war, als schliefe er im Rumpf eines Schiffes, dessen Mannschaft vor einer Woche für immer an Land gegangen war. Schon seit einer ganzen Woche lag die Stadt da wie ein Tier mit gebrochenem Rückgrat. Man wollte helfen, fürchtete sich aber näher ranzugehen. Schon seit einer ganzen Woche strömten die Bewohner aus der Stadt. Es waren nur noch wenige Leute auf den Straßen unterwegs und die Straßen erschienen plötzlich groß, leer und verletzlich.
Also die Stadt im Krieg, sie kommt in einer anderen Erzählung auch noch einmal vor, da ist sie völlig ausgestorben und er fühlt sich wie in einem Traum, wo man weiß, dass man in einem Traum ist und sich denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann weiß er, was gar nicht stimmt, nämlich die Vögel, die so laut zwitschern. Die zwitschern wie normal, weil keiner hat ihnen gesagt, dass Krieg ist. Dieses Buch ist einfach voll von solchen Passagen, die einem wirklich, wirklich ans Herz gehen. Und es handelt eigentlich nicht vom Krieg an sich. Also das, was wir immer wahrnehmen, da gibt es einen Frontverlauf, der hat sich verändert, die stoßen vor, da werden irgendwelche Luftabwehrsysteme geliefert oder Panzer geliefert. Also wir haben immer hier den Kriegsalltag und stellen ihn uns vor. Wir stellen uns Menschen auf Panzern vor, aber wir stellen uns nicht vor, wie diese Menschen nach Hause kommen zu ihren Söhnen oder zu ihrer Mutter mit dem Hund, wie sie auf eine Hochzeit gehen oder auf eine Beerdigung. Und genau davon handeln Chardins Erzählungen. Und sie sind wunderschön und sie sind traurig. Nicht nur traurig, aber sehr sanft. Es ist wenig Wildes drin, es sind viele Beobachtungen drinnen und wir sind in der Haut dieser Figuren, wirklich. Also ich war sehr begeistert.
Mhm. Ich glaube, es könnte dich erinnern an einen Autor, den du sehr gern magst, ein bisschen an den Sascha Stanisic vielleicht.
Richtig, das stimmt, ja. Diese große Sympathie nämlich für alle Figuren, das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist eigentlich lustig, weil die Kuschner macht ja genau das Gegenteil. Aber ich mag auch das sehr, sehr gern, wenn nicht auf Figuren hinabgeschaut wird, sondern so quasi auf Augenhöhe beschrieben wird.
Mhm.
Aber ich nehme an, dir hat's.
Mir hat es sehr gefallen. Mir hat sehr gefallen. Ich würde nur einfach empfehlen, das vielleicht auch in Kombination mit anderen Büchern von ihm zu lesen, weil das einfach doch ein bisschen nicht nur im Umfang ein etwas kleineres ist. Und ich glaube, man merkt schon, dass es unter Kriegsbedingungen entstanden ist. Sie hat mich sehr berührt trotzdem. Es ist halt wirklich, sind 8 sehr kurze Geschichten. Ja. Insgesamt hat es dann, glaube ich, 130 Seiten, aber auch das, weil halt viel Freiraum ist. Sehr kleine Geschichten und ich finde es besonders interessant, es eben in Kombination eben wie mit anderen Büchern, wie zum Beispiel Internat, zu lesen. Und er verschränkt ja zum Teil sogar Bücher. Er hat eben diese Lehrerfigur im Roman Internat, die hier wieder auftaucht. hier erlebt man ihn, wie er sich quasi in der Schule eingenistet hat. Die Schule, die verlassen ist, wo natürlich niemand mehr ist. Die Schulleiterin ist ins Ausland gegangen. Die Kinder werden per Homeschooling unterrichtet. Und die Direktorin hat ihn angerufen und gefragt, ob er nicht ab und zu schauen kann nach dem Rechten im Schulgebäude. Und dieser Pavlo Ivanovic ist offenbar allein, lebt allein in seiner kleinen Wohnung und man erfährt, dass er einfach immer öfter in die Schule gegangen ist und irgendwann auch dort übernachtet hat. Und jetzt wohnt er in der Schule und geht nur nach Hause, um sich ein Frühstück zu holen. Ganz einsiedlerisch. Ja, und wir leben halt laut da so.
Ich fand besonders berührend die Geschichte von dem Soldaten, der nach Hause kommt zu seinem halbwüchsigen Sohn. Da kommt er zurück und am Anfang, hast du es gleich geschnallt, dass es der Vater und der Sohn ist?
Ja.
Ich habe ein bisschen gebraucht.
Also, ja. Relativ bald dann, ja.
Und sie gehen auf diesen Fußballplatz und er fragt, warum spielt sie nicht? Und der Sohn sagt, naja, die sind eigentlich alle weg. Und überhaupt stellt sich raus, er hat eigentlich nie so gern gespielt. Eigentlich eher für den Vater. Und warum soll man spielen? Und der Vater sagt, ja, um zu gewinnen für den Sieg. Und dann weiß man nicht ganz genau, war der immer schon so oder hat der Krieg ihn dazu gemacht, dass dieses Siegen so unglaublich wichtig ist. Und er sagt, dem Sieger, dem verzeiht man viel. Und wenn der Sieger vom Platz geht, ja, dann ist alles okay, was er gemacht hat. Auch wenn Maradona die Hand verwendet hat, ist es gar kein Problem. Es geht nur darum zu siegen und man geht auf den Platz hinaus und reißt den Sieg an sich wie ein Herz aus einer fremden Brust und wie einen Fisch aus dem Fluss. Und das ist so, wie soll man sagen, es tut einem dieser Mann auch leid in dieser,
ich find's
extrem Situation.
Bitter.
Und
ich habe mir dann auch genau diese Stelle da sehr gemerkt. Ja. Aber für mich ist sie wahnsinnig traurig. Ja,
ja. Ja. Die ist.
Ein Großer ist man, wenn man gesiegt hat, dann verzeihen einem die anderen alles und wer verliert, mit dem hat keiner Nachsicht.
Ja, und diese Krieg, wie der die Köpfe infiltriert, wie der einfach auch, wenn es Hochzeiten gibt, wenn es Begräbnisse gibt, auch das im Übrigen unglaublich berührend, ein Begräbnis und die Witwe steht am Sarg und weiter hinten steht die Geliebte am Sarg, die natürlich nichts zu melden hat. Weil, ja
und
ja nicht
Liebesbeziehungen gehen ja auch im Krieg weiter. Also es sind lauter Situationen am Rande des Kriegs, also diese Anna, die jetzt zur Geliebten des Soldaten geworden ist, bevor gestorben ist. Das wird auch offenbar schon in Kriegszeiten gewesen sein, vielleicht auch auf dem an der Front, ja. Also lauter so kleine Situationen. Dann sind diese Männer, die einem Kriegsversehrten einen Job versuchen zu geben, der blind ist und wo dann einer fragt, was soll der tun? Geht das? Kann der überhaupt was tun als Blinder? Da habe ich übrigens denken müssen an einen Mann im Zweiten Weltkrieg, Jacques Lusseron. Es gibt ein Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist, ein Blinder in der Resistance. Also da hat er seine Memoiren geschrieben und der war tatsächlich eine sehr nützliche und hilfreiche Figur in der Resistance, obwohl er blind war.
Also wir könnten jetzt ewig so weitermachen und eine Erzählung nach der anderen erwähnen und uns daran erfreuen. Aber ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt einen Eindruck gekriegt. Und wir gehen weiter zum dritten Buch, Ann-Kathrins Herzensbuch, das sie mitgebracht hat. Und ich bin schon sehr neugierig.
Das ist Die Tänzerin von Patrick Modiano, von dem französischen Autor, den man schon sehr lange kennt. Er wird jetzt schon 80 im Sommer. Vielleicht erinnern sich manche daran, dass er 2014 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Es ist ein Autor, der durch den Peter Handke im deutschsprachigen Raum bekannt geworden ist in den 80er Jahren, weil Handke ihn übersetzt hat. Mhm. Und ein bisschen etwas hat er mit Handke auch insofern gemeinsam, finde ich, als er ein Autor ist, der sehr homogen ist und über Jahrzehnte in einer ganz eigenen Weise schreibt. Also entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ja? Und insofern verstehe ich auch dieses Buch ein bisschen wie unser voriges Buch von Sergei Jardin, eher als Einladung, wie durch eine zufällige Tür eben in sein Werk zu gehen und seine Bücher kennenzulernen.
Es ist ein sehr schmales Buch, sehe ich. Wie viele Seiten hat es?
Oh, das hat, glaube ich, nur 120. Und auch das ist typisch, nicht einmal 90, auch das ist typisch. Es sind sehr kleine Werke, kleine Erzählungen und sie kreisen immer um Erinnerung. Es wird immer oft ausgehend von Orten, die noch da sind, von Paris, vom Pariser Stadtbild, Erinnerungen hervorgehoben. Also Vergangenheit ist irgendwie noch da, taucht auf. Und dieser Erinnerungsprozess spielt eine starke Rolle in seinen Büchern. Und er schafft dabei eine ganz eigene Atmosphäre. Bei ihm ist alles Atmosphäre irgendwie, alles Ton. Und das gelingt ihm so mit einem sehr, sehr eleganten, zugleich sehr diskreten Schreibstil. Der hat einfach etwas so Schwebendes, dem man sich so gern anvertraut und von dem man sich tragen lässt. Ja, hören wir eine Passage.
Manchmal findet man in Träumen das Licht jener Zeit wieder. genau so, wie es war in manchen ganz bestimmten Augenblicken des Tages. Die Tänzerin erreichte morgens um 7.45 Uhr die Gare du Nord. Dann fuhr sie mit der Metro bis zur Place de Clichy. Das Gebäude des Studio Vacquer war verlottert. Im Erdgeschoss standen etwa 10 alte Klaviere durcheinander wie in einem Lagerschuppen. In den oberen Stockwerken gab es eine Art Kantine mit Bar und die Balletträume. Sie nahm Unterricht bei Boris Knyasev, einem Russen, der als einer der besten Lehrer galt. Ein ganz eigener Geruch nach altem Holz, Lavendel und Schweiß. Sie hatte Umgang mit Tänzern aller Art, Tänzer von der Oper oder vom Varieté, Jean-Pierre Bonfou, Marpessa Dorn und andere, deren Namen ich vergessen habe. Wenn der Unterricht am Nachmittag stattfand, kam sie abends gegen 7 raus. Warum verbinde ich das Studio Vacquer mit den Herbstmonaten und dem Winteranfang? Früh am Morgen, wenn es noch dunkel ist und spät nachmittags, wenn die Nacht schon hereinbricht. Um diese Uhrzeit hatte man das Gefühl, man könnte sich auflösen in der Stadt. Man lief dahin und war nur ein Staubkorn unter anderen Staubkörnern auf den Straßen.
Ja, also diese Passage vermittelt ein Gefühl von diesem Schweben, das du sagst, aber worum es jetzt geht in diesem Buch, verrät es uns noch nicht.
Es ist auch gar nicht so leicht zu erzählen, worum es geht, weil das gar nicht so sehr eben das Eigentliche ist bei Modiano. Diese Tänzerin, die dem Buch den Namen gegeben hat, ich würde fast sagen der Erzählung, ja, so klein ist das, bleibt das ganze Buch hindurch namenlos. Mhm. Es geht einfach darum, dass sich dieser Ich-Erzähler aus einer Distanz von 50 Jahren erinnert, weil irgendwelche Erinnerungspartikel aufsteigen, an seine Begegnung mit dieser Tänzerin, an die Zeit, in der er mit ihr Kontakt hatte.
Waren sie ein Liebespaar?
Das ist nicht einmal alles so klar. Und auch das ist typisch Modiano, dass es diese genaue Art der Beziehung letztlich nicht so aufzudröseln ist. Man erfährt, wie er ihren Sohn, den Pierre, den kleinen Buben, ins Kino ausgeführt hat und oft auf ihn aufgepasst hat. Dieser Sohn erscheint als eine recht verlorene Gestalt. Also sie ist Alleinerzieherin. Die Tänzerin hat den Sohn offenbar bei Verwandten lang am Land gelassen. Der Sohn kommt auch aus einer nicht so glücklichen Beziehung. Sie selber kam aus schwierigen Verhältnissen. Und man bekommt ein bisschen einen Eindruck von dieser Person, wie sie sich durch den Tanzunterricht bei einem russischen Lehrer in Paris eigentlich durch diese extreme Disziplin befreit hat, ja, scheinbar paradoxerweise, Ordnung ins Chaos gebracht hat. Aber das alles ist nur so angedeutet. Auch der Umkreis, vom Umkreis erfährt man ein bisschen. Aber im Grunde genommen geht es immer darum, wie eine Atmosphäre der Vergangenheit wiederbelebt wird.
Und ist diese Atmosphäre positiv? Klingt ein bisschen melancholisch, wie du es erzählst. Ist es das?
Ja, gute Frage. Das ist melancholisch, das ist eine Spur verklärend. Mich erinnert so an ein, wie wenn du in einem Aquarium versinkst, wo alles dann so eingehüllt ist in so ein milchiges, weißes Licht, vielleicht alles so ein bisschen diffus, aber gleichzeitig die Details darin ganz gestochen scharf hervorkommen. Ein Detail. Aber das Ganze ist in so einer diffusen, milchigen Atmosphäre, die schon ein bisschen etwas Verklärendes hat auf jeden Fall, weil es auch stark, glaube ich, von Sehnsucht getragen ist.
Und kannst du mir so ein Detail sagen?
Ja, so ganz kleine Szenen, wie zum Beispiel, wie er dann mit dem Buben, dem Pierre, heimkommt und die Tänzerin ist wie so oft eben nicht da. Sie kommt erst spät nachts. Es gibt offenbar noch einen anderen Mann, der vielleicht ihr Freund ist, ihr Liebespartner, das alles ist nicht so klar, der auch auf den Buben immer wieder aufpasst. Und da sieht man eben diesen kleinen Buben, der da jetzt zu Hause sitzt und in dem Heftchen auf seinem Schoß noch liegt. Und der Ich-Erzähler geht drüber in das Zimmer der Tänzerin, kommt dann wieder zurück und zurück im Wohnzimmer sah ich, dass Pierres Heftchen auf den Boden gefallen war. Er schlief, den Kopf auf der Armlehne des Fauteuils. Und das sind so ganz, ganz kleine, immer so Erinnerungssplitter, die aber ein bisschen was aufmachen. Ja, in diesem Fall auch über dieses Kind mit dieser Mutter.
Also das ist eigentlich ein ideales Buch zum Entschleunigen auch. Also wenn man so ein bisschen zugetrieben ist.
Ich finde es wahnsinnig beruhigend auch, wie er schreibt. Und es ist einfach die Sprache allein ein Genuss. Ein Genuss für sich, ja. Dieses Gleitende, Fließende und eben ganz Unprätentiöse, weil anders als Handke hat er nicht dieses Priesterliche.
Ja. Okay, das klingt gut. Jetzt haben wir also zwei Empfehlungen, so quasi von mir, zwei Empfehlungen von der Ann-Kathrin.
Ja, ja, so könnte man das sagen, genau.
Und ja, das war's für heute. Wir hören uns in einem Monat wieder. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Bis zum nächsten Mal.
Rachel Kushner, See der Schöpfung, aus dem Englischen von Bettina Abarbanel, erschienen bei Rowohlt. Serhii Zhadan, Keiner wird um etwas bitten, aus dem Ukrainischen von Sabine Stör und Juri Dulkot, erschienen bei Suhrkamp. Patrick Modiano, Die Tänzerin, aus dem Französischen von Elisabeth Edel, erschienen bei Hansa.
Presse Play. Die Bücherei.